Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Der Umgang mit hyperandrogenen Frauen, also mit Frauen, die einen von Natur aus hohen Testosteronspiegel haben, ist eine schwierige, auch eine ethische Frage. Darüber spreche ich mit dem Sportphilosophen Tobias Ahrens von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Guten Tag, Herr Ahrens.
Guten Tag, Herr Japs.
Herr Ahrens, warum kann man nicht einfach sagen, eine Frau ist eine Frau, egal wie hoch ihr Testosteronspiegel ist? Dann hat sie halt natürlich bessere Voraussetzungen als andere.
Naja, eine Frau ist nicht eine Frau. Das ist eine Frage, die zum einen natürlich die Frage nach dem biologischen Geschlecht, der Unterscheidung von Mann und Frau stellt. Und wenn man sich dazu die wissenschaftliche Diskussion anschaut, dann ist es sehr schwierig und umstritten, biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen klar festzustellen. Ganz abgesehen von der Frage, dass man bei der Frage nach Frauen natürlich immer auch die Unterscheidung von Sex und Gender mit berücksichtigen kann oder muss.
Aber manche Sportler haben doch auch bessere natürliche oder genetische Voraussetzungen. Usain Bolt hatte einen perfekten Sprinterkörper, Haile Gebrselassie war für die Langstrecke prädestiniert.
Genau, ich meine, da sprechen Sie schon ein gutes Beispiel an und das würde ich eher als eine offene Frage formulieren, warum man mit Phänomenen wie Usain Bolt beispielsweise ganz anders umgeht als mit Sportlerinnen mit sogenannten DSDS-Auffälligkeiten wie beispielsweise Caster Semenya oder eben Annette Nikissa.
Ist es denn ethisch vertretbar, wenn Frauen ihre natürlichen Voraussetzungen künstlich ändern müssen, also mit Medikamenten? Usain Bolt musste sich ja auch nicht die Beine verkürzen lassen.
Genau. Also ich würde sagen, dass das zunächst gar keine ethische Frage ist, sondern im Kern eine ganz harte rechtliche und im engeren Sinne auch menschenrechtliche Frage. Und da kann man zum Beispiel beobachten, dass infolge des Kass-Urteils es eine UN-Resolution gegeben hat, die ganz klar aussagt, dass die Regulation der IAF menschenrechtlich nicht vertretbar ist und grundlegende Menschenrechte von Frauen und insbesondere auch von DSDS-Athletinnen verletzt.
Ja, und wenn man sich entscheidet, diesen Weg zu gehen, so wie der Internationale Leichtathletikverband, dann gibt es ja Grenzwerte. Kann man so einfach am grünen Tisch über Grenzwerte entscheiden?
Naja, so ganz einfach am grünen Tisch ist es ja auch nicht passiert. Also wenn man sich das Kass-Urteil anschaut, dann berufen sich auch auf sogenannte wissenschaftliche Evidenzen und Erkenntnisse. Und das ist etwas unklar, es ist für Äußere nicht ganz transparent, auf welche wissenschaftliche Erkenntnisse man dort verwiesen wird. Aber wenn man sich etwas den wissenschaftlichen Diskurs anschaut, dann ist es zumindest auch da hoch umstritten, wo solche Grenzen überhaupt festgelegt werden können.
Hoch umstritten ist das richtige Stichwort. Ich sag mal, Gutachter gibt es doch viele und der eine entscheidet so, der andere entscheidet so, oder?
Ganz genau. Also es gibt Erkenntnisse zumindest darüber, wenn man einer der sogenannten IAF-Studie, wenn man sich die einmal anschaut, die von Bernard Hirschberg und Handelsmann herausgegeben ist, die scheint relativ klar nachzuweisen, dass Testosteron einen wesentlichen Unterschied macht für die Unterscheidung von Männern und Frauen im Hinblick auf ihre sexuelle Identität. Aber es ist keinesfalls geklärt, inwiefern sich unterschiedliche Testosteronwerte auf sportliche Leistungsfähigkeiten in Wettkämpfen auswirkt.
Wie sehen Sie das?
Ich finde, es ist eine schwierig zu beurteilende Sachlage. Insgesamt weiß man dazu noch recht wenig. Aber wenn ich den wissenschaftlichen Diskurs und philosophischen Diskurs richtig beobachtet habe, dann scheint es zumindest eher dafür zu sprechen, dass man diese Bevorteilung von DSDS-Athletinnen nicht als unfairen Vorteil bezeichnen kann, zumal sich das Konzept der Fairness eben primär auf Formen der unnatürlichen Manipulation von körperlichen Fähigkeiten bezieht, wie insbesondere Doping oder auf eine andere Ebene eben Wettmanipulation oder Spielmanipulation.
Wenn man sich aber doch entscheidet, das als unfair zu empfinden oder als unfair einzuordnen, was wäre auch ein anderer Weg? Müsste man zum Beispiel eigene Wettkampfklassen für hyperandrogene Sportlerinnen einführen?
Die Frage nach anderen Möglichkeiten ist auch eine schwierige Frage und wenn man sich das aktuell anguckt, dann ist es eine Frage, die auch gar nicht so sehr thematisiert ist. Wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, Ihren Vorschlag, Kategorien für dritter Geschlechter einzuführen, dann stellt sich auch hier schon die Frage, die wir eben auch schon hatten, wie man überhaupt das dritte Geschlecht von anderen Formen der Geschlechter unterscheidet und wie dann tatsächlich solche Wettkämpfe organisiert werden müssten, wo dann nicht nur in Anführungszeichen ein bis zwei oder drei Sportlerinnen gegeneinander antreten.
Das dritte Geschlecht ist ja eigentlich weder Frau noch Mann. Viele Sportlerinnen mit hohen Testosteronspiegeln sehen sich aber eben doch eindeutig als Frau, oder?
Genau, und da sprechen Sie auch einen Punkt an, den ich eingangs erwähnt hatte, dass man bei der Unterscheidung von Mann und Frau eben in Anführungszeichen nicht nur auf das biologische Geschlecht verwiesen wird, sondern eben auch auf die sogenannte Genderfrage, also vielleicht übersetzt auf die Frage des selbstempfundenen Geschlechts. Und die bisherige Diskussion, auch im Zuge des Kass-Urteils, bezieht sich ganz klar und eindeutig nur auf das biologische Geschlecht, wenn solche Genderfragen ausblenden. Aber wenn man sich zum Beispiel mal das Äquivalent im deutschen Rechtssystem anguckt, nämlich das Gesetz zur Änderung der in das Geburtsregister einzutragenden Angaben anschaut, dann kommt da, es gibt jetzt ein aktuelles Gutachten zum Schluss, dass man von der Frage der Selbstzuordnung überhaupt nicht absehen kann. Die ist von ganz besonderer Relevanz.
Das heißt, man müsste solche Gesetze auch auf den Sport anwenden.
Naja, genau. Also der Sport hat zwar eine gewisse Autonomie, seine eigenen Regeln festzulegen, aber der Sport ist natürlich auch, wie alle anderen Bereiche unserer Gesellschaft, abhängig von Rechtsordnungen, bezieht sich ja ausdrücklich auch in seiner eigenen Verfassung der Olympischen Charta auf Menschenrechte, aber auch nationale Rechtssysteme sind für die Organisation des Sports natürlich von Relevanz.
Was heißt das jetzt genau? Wie sehen Sie das? Wir sind in einem Olympiajahr. Müsste dann Castasemenya eigentlich aus Ihrer Sicht in der Klasse starten können, in der sie möchte, in dem Lauf, in dem sie möchte?
Naja, ich meine, aktuell ist es so, dass die Regel der IAAF Bestand hat. Sie ist bestätigt worden vom KAS, sie ist bestätigt worden auch vom Schweizer Bundesgericht. Und da gibt es zunächst einmal wenig Spielraum. Aber wenn Sie mich nach meiner persönlichen Meinung fragen, würde ich sagen, ja, ich würde dafür plädieren, dass Castasemenya in der Klasse starten darf, für die sie ihre ganze sportliche Karriere lang trainiert hat.
Einschätzungen zum schwierigen Thema hohe Testosteronwerte von Frauen vom Sportphilosophen Tobias Ahrens.